Viertes Kapitel. Bist du fertig, liebe gute Mutter? Maria kommen wieder mal die Tränen. Seit dem morgendlichen Überfall ist sie noch immer stark bedrückt. Nicht wieder weinen, tröstend nimmt Cornelius die Frau ans Herz. Mein Dank an Gott und auch an dich sind meine Tränen, sagt Maria schlicht. Ich bin fertig, zeigt sie auf einige gepackte Sachen. Cornelius befiehlt zwei Legionären. Kommt, helft ihr, sie braucht unseren Schutz. Er ordnet an, was auf den Maultierwagen aufzuladen ist und mehr, als was Maria packte. Vier kräftige Tiere sind vorgespannt. Maria hat noch auf dem Wagen einen guten Platz. Es dämmert. Ein paar Lungerer sehen zu, was vor sich geht. Die wird abgeholt. Das ist die Mutter des Verräters, der ans Kreuz geschlagen wurde, sagt ein anderer. Wenn dir das geschehen wäre, ich sah, wie der Nazarener wahre Wunder tat. Meine eigene Schwester hat er auch gesund gemacht. Deshalb glaube ich an ihn. Der Römer wird sie sicherlich beschützen. Habt heut gehört, was sich der Obere geleistet hat. Nikodemus, ein starkes Stück. Ich bin kein Römerfreund. Aber der Tribun hat uns wie oft geholfen. Er hilft uns sogar gegen unsere eigenen Leute. Der Mann wendet sich und geht, dankbar, dass er zum echten Glauben kam, der im Tempel Salomons nicht mehr zu finden ist. Indessen wurde alles aufgeladen. Drei berittene Dekurien umgeben das Gefährt. Bis über Jerusalem hinaus begleitet der Tribun den Trupp, Fenitrius neben ihm. In Gibea halten sie die erste Rast, die Nacht war vorgeschritten. Man findet noch ein Haus, wo Jesu Leute wohnen, freudig nehmen sie Maria auf. Dem Dekurio von der ersten Gruppe wird der Befehl. Scubatus, du bringst die Mutter nach Kapernaum, suchst ein Haus nahe bei der Bucht. Dort bleibt ihr, bis ich komme. Erst muss ich auf den neuen Pontius warten. Eine Dekurie bewacht die Mutter und das Haus, die andere hat Außendienst. Du weißt, was das bedeutet. Jeweils die dritte hat dann Rast. Vorgesetzten gegenüber, falls ihr welche trefft, beruft ihr euch auf mich. Achte mit darauf, dass die Mutter auf der Fahrt nicht übermüdet wird. Auf die ausgesuchten Leute kann sich der Tribun verlassen. Er fragt Maria, willst du bei Joannus sein? Du hast erzählt, dass der liebe Herr am Kreuz noch zu euch sprach. Siehe deine Mutter, siehe dein Sohn. Wo ist er denn? Auf einer Insel. Er nennt sie nicht. Noch ist Maria nicht ganz sicher vor den Häschern. Vor der Brut braucht's wieder mal beim Römer. Eine Insel? Ich weiß nicht. Will aber tun, was du für richtig hältst. Man nennt euch Feinde. Es geschah auch viel, was das Volk erregen musste. Aber viele von euch haben Jesu anerkannt, meinen, unsern Herrn und Gott, du treuer Freund. Da fällt ab, was Völker trennt. Würden alle glauben, gäbe es den Frieden, von dem der Heiland immer wieder sprach. Cornelius seufzt. Denkt er an die Unterschiede zwischen Rom und Juda, zwischen? Er drückt Marias Hände und sagt herzlich, sei ihm befohlen, den du unter deinem Herzen tragen durftest, der ewig aber uns in seinem Schoße trug und trägt. Eines Römers Wort zu einer Zeit, wo das wieder neu gegebene Licht erst langsam bei den Menschen an zu flackern fängt. Maria wird so treu umsorgt. Stets sind ein paar Legionäre hinter ihr. Niemand wagt, ihr etwas anzutun. Selbst Hannas Leute, die sie fangen sollten, kehren schleunigst wieder um. Der Tribun lacht grimmig vor sich hin, als er es erfährt. Ich muss sie auf die Insel bringen, wenigstens für eine Zeit. Der Prokuratorwechsel erfolgt schon nach 3 Wochen. Marcus und Marcellus sind erfreut, den Tribun zu sehen. Pilatus lassen sie nicht fühlen, dass er eigentlich gefangen ist. Sehr früh verlässt ein kleiner Reitertrupp die Stadt. Er umgibt den Wagen, in dem Pilatus sitzt. Er ist ernstlich krank, kein Wunder. Der Wetterwinkel, wie man sogar in Rom Judäa nennt, hat ihm zu sehr zugesetzt. Auch das spielt mit, dass er den Juden nicht mehr widerstehen konnte, als man jenes grauenvolle Kreuzige rief. Er riet dem neuen Pontius eine sanfte Schärfe an. Sonst geht es dir wie mir, die überfahren dich. Die Leute wären an sich leicht zu lenken. Die Hohen sind die Widersacher Roms, bei denen richtest du nichts aus. Zu Cornelius gewendet, dir prophezeie ich, ohne ein Prophet zu sein. Die argen Templer, gute gibt's ja auch, wie überall, drehen dir noch einen Strick. Ich mag nicht wissen, was deiner Handlung vor dem Tempel eine völlig andere Sicht verleiht. Pass bloß auf. Das rührt mich nicht. Der Strick passt ihnen besser als einem Römer oder mir. Aber dir, Pilatus, wünsche ich den Frieden unseres Herrn. Wenn er nur der meine wäre, denkt dieser traurig. Er wird mich niemals zu sich nehmen, ich, oh, ich habe ganz versagt. Es ist, als ob Cornelius die Last Gedanken sieht. Gib dich ihm hin, sagt er so herzlich, dass dem Abgesetzten eine Träne aus dem Auge rinnt. Er vergibt dir deine Schuld, zumal nicht du das Urteil wolltest. Er ist der Heiland, der die Wunden heilt, die wir uns oft selber schlagen. Ein undefinierbarer Blick trifft den Tröster. Pilatus steigt in seinen Wagen. Stundenlang bleibt er in sich gekehrt. Doch auch ihm, ebenfalls vorausgesagt, winkt vor seinem Tod die völlige Erlösung. Cornelius bespricht sich mit dem neuen Pontius und erteilt ihm manchen guten Rat, was allerdings nicht immer angewendet wird. Mit einem Manipel geht es nach Kapernaum. Mehrere Kohorten bleiben in Jerusalem und in der Nähe stationiert, um dem Pontius zu helfen, falls militärischer Einsatz nötig wird. Maria begrüßt den Tribun wie eine Mutter ihren Sohn. Dabei könnte sie die Tochter sein. Sie ist jedoch so mütterlich, himmlisch, sagt der Mann. Auch in der Stadt nennt man sie Mutter. Natürlich sprach es sich herum, wer sie nicht schon kannte, dass sie die Mutter Jesu ist, des Wundermanns aus Galiläa, wie viele hohe Juden ihn verächtlich nennen. Man erinnert sich der vielen Taten, die der Herr getan. in Klammer, Johannes 21, 25, bringt Maria manche Gabe, wobei man sich erklären lässt, wer eigentlich der Herr gewesen sei. Unser Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Die Soldaten ruhen eine Zeit lang aus, doch dann muss Cornelius sie wieder auf die Posten schicken. Bloß zwei Dekurien behält er stets bei sich. »Wie ist es nun, Maria?« fragt er an einem Abend. »Immer kommen Schleicher, und alle lassen sich nicht fangen. Ich darf auch nicht die Truppen für private Zwecke verwenden. Hie und da geht's an, nur bin ich noch verpflichtet. Auch in Rom gibt's Hämlinge, die mir zu gern schaden möchten. Wirst du aber eine Zeit lang fortgebracht, so ebbt die Suche nach dir ab. Kannst du dich nicht eingewöhnen, gibt es stets Gelegenheit, dich von der Insel fortzubringen. Dann findet sich ein Ort, wo du unbehelligt bleibst. Vor allem, ihr seht euch einmal wieder, du und Joannes. Ich komme mit dir, Cornelius, soll nichts geschehen. Was mache ich jetzt mit dem Haus? Halb geschenkt hat man es mir. Das gib zurück, später findet sich was anderes. Solange ich lebe und mir es möglich ist, achte ich auf dich. Übermorgen reisen wir. Ist dir das recht? Maria nickt, durchaus verständlich, dass sie nicht ganz frei von Sorge ist. Alles ist geordnet. Jene, die das Haus Maria überlassen hatten, sagen gleich, wenn du wiederkommst, dann erhältst du es zurück. Es bleibt dein Eigentum, wenn auch jemand darin wohnt. Die Samariter sind hilfsbereite Leute. Nicht von ungefähr das Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter. In Klammer Lukas 10, 33, 17, 16. Das nördliche Gebiet ist von Rebellen freigefegt und die Menschen atmen auf. Zwar muss man den A-Rom erdulden. Schwerer aber sind die Ängste, die wilden Horden mit sich bringen. Lieber zahlt man den Tribut, nimmt manches mit in Kauf, doch man ist geschützt. Deshalb kommt man bald in Tyrus an. Die Galeere mit dem Namen des Tribuns läuft erst nach dessen Ankunft wieder ein. Ich hatte Dienst, meldet Seananus. Es waren wichtige Truppen fortzubringen, obwohl ja dir das Schiff gehört. Cornelius lacht. Habe ich gescholten? Nein, mein Freund. Außerdem ist es mir recht. Wir bleiben morgen hier. Erst übermorgen in der Frühe geht es ab. In dieser Zeit haben sich die Ruderer erholt. Und noch das. Falle mir nicht um. Ich habe eine Frau bei mir. Eine Frau? Bist Witwer, aber? Als ein alter Mann, fällt Cornelius ein. Beileibe nicht, du nimmst es noch mit Jungen auf, besonders in der Pflicht. Den Lorbeer steck dir selber an den Helm, kurz gesagt. Du bist ein Freund des Nazareners, dessen Mutter habe ich bei mir. Die Mutter? Warum? Cornelius erzählt, wie er sie vor Schmach bewahren konnte, was Seananus veranlasst, zwischendurch zu rufen, dieses Lumpenpack. Hast recht, Das Volk hat viele gute Männer und auch Frauen, und obere lernte ich von einer besten Seite kennen. Leider sind's die Höchsten jetzt, denen Juda unterworfen ist. Deren Macht ist nicht so leicht zu brechen, aber einmal kommt das noch. Bloß mag ich es nicht wissen, was das für Folgen haben wird. Auch für uns. Dazu nickt der Kapitän. Noch steht Rom auf einer Spitze, doch der Boden, die Verantwortlichen sind zu weich geworden, über kurz oder lang. Cornelius unterbricht das Sinnen. Lasse mein Gemach auf der Galeere für Maria richten, als einzige Frau an Bord. Wird gemacht, und Maria ist ihr Name, klingt wie Heimat und wie Herd, wo man von aller Irrfahrt dieses Leben seine Ruhe finden kann. Das auch, Seananus, allein, die hohe Heimat ist bei Gott, an den wir glauben dürfen. Als ich damals alles kennenlernte, hat der große Engel, der wie ein Mensch zu uns gekommen war, die Heimat aufgetan, hat mir und dem Quirinius so Herrliches berichtet, auch von einem Herd, der Altar Gottes wäre. Ziemlich hoch. Allerdings, da heißt es klettern und nicht müde werden, wer das Ziel erreichen will. Sie sind allein in der Taberne. Was ich dich fragen wollte, fängt der Kapitän aufs Neue an, ich glaube es, dass der Jesu ein oder der Gott gewesen ist, nach allem, was ich bisher von ihm hörte. Das für mich gültigste Zeugnis stammt von dir, Tribun. Daran rüttele ich nicht. Nur ist oder war er jener hohe Gott? Wie hernach konnte er geboren werden? Wie ein kleines Kind? Das geht mir nicht ganz ein. Ging mir auch nicht ein, als der Engel es verkündete. Als ich aber dann in Bethlehem, wo er für diese Welt geboren ward, das Kindlein sah, seine wunderbaren Strahlen und Cornelius erzählt, in Klammer, Ziffer 3, was geschehen war und wie Quirinius das Kind und die Familie rettete, in Klammer, Ziffer 4. Sieh, sagt er weiter, ganz kann man das heilige Mysterium nicht verstehen. Als Mensch meine ich, die Menschgeburt des Herrn war bloß ein äußerlicher Akt und hatte mit der Gottheit selber nichts zu tun, wie der Engel es erklärte. Nur eines Falles wegen, der einst geschehen wäre, daran jedoch die Menschheit auch mithing, nahm Gott diesen Weg auf sich. Wie sehr der Heiland Gott gewesen ist, das habe ich so oft erlebt. O Seananus, manchmal greife ich mir an den Kopf und frage, warum denn du bei deinen vielen Fehlern? Kein Mensch ist frei von Fehlern, sagt der Kapitän. Und ich, wäre ganz vergangen, hätte ich ihn sehen dürfen. Vergangen wärst du nicht. Die größten Sünder hat er angenommen, brannte nur ein Funke Reue in den Herzen. Zweimal soll er streng gewesen sein, als er die Argen aus dem Tempel trieb, die Wechslertische umgestoßen hatte, und die Leute rafften sich das Geld zusammen und wäre viel Geschrei gewesen. Und er tat recht. Bei unseren nicht oft schönen Götterfesten wird nie ein Markt daraus gemacht. Ich meine nicht im Tempel selbst. In Klammer Matthäus 21, 12. Das zweite Mal blieb er jenen Städten fern, die ihn mit Schimpf verjagten. als man ihn fragte, warum er sie verstoßen hätte, da er zu den Verlorenen, in Klammer Matthäus 18, 11, gekommen sei, soll er heilig ernst geworden sein, dass die Leute sich vor ihm versteckten. Gesagt soll er haben: Ich gehe nicht zu ihnen ein, damit sie diese Sünde nicht nochmal an mir begehen können. Davor will ich sie bewahren und will warten, bis sie nun zu mir kommen. Das ist, das kann man auf der Erde nie begreifen. Der Schiffer sinnt in sich hinein. Endlich sieht Cornelius auf. Es ist spät geworden, lass uns schlafen gehen. Ich hab mich über dich gefreut und vielleicht auch unser Gott. Auch der Tabernenwirt reibt sich die Augen, als er die Gäste zu den Kammern bringt, die er für sie hergerichtet hat. Am nächsten Tag beladet man das Schiff. Seine eigene kleine Klause räumt der Kapitän für Cornelius ein. Als die Sklaven hören, dass die Mutter ihres Herrn mitfahren wird, singen sie ein Lied aus ihrer fernen Heimat. Wehmütig hallt es übers Land, und die Wellen werfen manchen Ton zurück. Alle Mann sind schon an Bord. Zuletzt kommt Cornelius. Er führt Maria achtsam an der Hand, Phenetrius und die zwei Dekurien hinterdrein. Bevor der Morgen tagt, soll das Schiff schon Fahrt gewonnen haben. Diesmal gibt es einen guten Wind. Die Galeere schießt förmlich vorwärts. Kein böser Bursche macht zu schaffen. Die Segelknechte, was die harte Arbeit mit sich bringt, sind zwar auch nicht sanft zu nennen, aber wenn Maria auf dem Deck erscheint, möchte jeder irgendeine Hilfe leisten. Der eine hält sie fest, damit sie bei dem Wellengang nicht fällt. Ein anderer holt ein Tuch. Die Sonne scheint, sagt er verlegen. Du bist jedoch vom Land, da kann der Wind dir Schaden tun. Und so manches mehr. Seananus lässt's mit leisem Lächeln zu, und Cornelius freut sich sehr darüber. Brave Leute, sagt er zu Phenetrius, hätte nicht gedacht, dass die Burschen weiche Seiten haben. Bei jenem Sturmestoben hatten sie sich auch bewährt, schwächt Phenetrius ein wenig ab. Gewiss, weil sie sich einander brauchten, immerhin. Mir ist es eine Lust, wenn ich solche Handlung sehe. Und da denke ich, der Tribun macht eine Pause. Was denn? Wird er befragt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ah, Maria kommt, die kann sagen, ob mein Gedanke richtig ist. Maria hört die letzten Worte. Was macht dir zu schaffen? Fragt sie freundlich. Die Lehre Jesu, dass Gott den Menschen einen Geist und eine Seele gab, ist beides seine Gabe, so ist auch beides gut. Das stimmt. Die Männer, die im Krieg und auf dem Meer zu kämpfen haben, werden hart, was gewiss verständlich ist. Die meisten, na ja, reden wir nicht darüber. Dass sie plötzlich zarte Seiten haben, wie nun zu dir, Maria, da meine ich, es kommt der Geist zu seinem Recht oder auch die Seele, das Gute eben, das der Schöpfer seinen Menschen gab. Also ist es nicht gestorben und sprießt plötzlich hoch wie ein Blümchen aus dem Land. Sie sind auch Gottes Kinder, trotz der Rauheit des Charakters. Cornelius sieht Maria forschend an. Sie beugt sich zu ihm nieder. Freund, das ist eine Lichtwahrheit. Oh, wenn alle Menschen auch so dächten, wenn sie gern das Gute anerkennen würden, wie viel leichter würde es für viele sein. Davon würden auch die Rauhen angesprochen werden, weil man mit harten Worten selten was gewinnt. Wie mit meinem Brausekopf, fährt Cornelius hoch, habe ja zu Simeon gesagt, wenn ich graue Haare hätte, dann, und Braus noch manchmal stark. Das schadet nichts, wenn es nicht die Herzensdämme niederreißt. Das tat es bei dir nie. Wären alle hilfsbereit wie du? Wir haben Oberste, die Jesu heimlich anerkannten, weil sie Kaiphas und Hannas fürchteten. In Klammer Johannes 12, 42. Du, ein Römer, tust es öffentlich und ohne Furcht. Dazu bin ich erzogen worden, liebe Mutter. Ich kann die Obersten verstehen. Was hat's für einen Zweck? Fallen sie in einen Bann oder in den Tod? Abgesehen davon, als einer der Besatzung kann ich leicht den Mut beweisen. Hätte ich's getan, wenn ich nicht dazu erzogen worden wäre? Oder vielmehr noch, wenn ich den Heiland hätte nicht gefunden? Es ist seine Kraft in mir. Eine herrliche Erkenntnis. Maria streichelt sanft die Wange des Tribuns. Doch dein eigenes darf auch zur Geltung kommen. Du hast dich stets bemüht, gerecht zu sein. Ein ungerechter Mann ist mir ein Greuel. Leider gibt's auf dieser Welt, soweit ich diese kennenlernte, allerwärts viel Ungerechtigkeit. Und aus dieser kommt doch bloß das Leid der Menschen. Ist das abzuändern? Fragt Fenitrius skeptisch. Noch nicht und lange nicht, seufzt Maria. Jesu, unser Herr, hatte es uns kundgetan, in Klammer, Matthäus 24, 12 unter anderem. Man geht zum Strand. Schon wieder was? Der Inselhauptmann sieht verdrossen drein. Vor kurzem erst mal die Kontrollgaleere und der Befehlende kehrte den Gewaltigen heraus. Die Juden werft ins Meer, hatte er gewettert. Wieso sind die hier? Das sind Spione. Als der Hauptmann sich auf den Tribun beruft, war die Stirne kraus gezogen worden. Das muss ich melden. Alle Leute hatten aufgeatmet, als die Kontrolle wieder abgesegelt war. Sie kommen nicht sehr weit. Johannes vertraute es dem Hauptmann an. Gehen die unter? Kein frommer Wunsch. Nein, der Denkzettel aber reicht und seine Meldung findet nicht das richtige Ohr. So auch nicht von dir und deinem Freund. Nikodemus ist gemeint. Man hatte rasch erkannt, dass die beiden anders sind, als was im Umlauf über Juden war. Jetzt starrt der Hauptmann auf das Meer, auf dem das Schiff schon näher kommt. Einer mit sehr scharfen Augen ruft: Das ist die Cornelia, ich sehe es an ihrem Bau. Wenn das stimmt, bekommst du von mir einen Extralohn. Bald sieht der Hauptmann, dass es die Cornelia ist. Er lässt Johannes und Nikodemus rufen, die er bei der ersten Sichtung in den Turm verwies. Zu eurem Schutz, sagt er, es ist besser, wenn euch niemand sieht. Johannes spürte eine große Freude kommen, Mit Nikodemus läuft er eilends an den Strand. Er ist's! Jener kann ob seines Alters nicht mehr bestens sehen. Cornelius? Fragt er. Wenn ja, so wird es für uns eine Freude sein. Quirinius lernte ich einst kennen, ein selten feiner Mensch. Und Cornelius gleicht ihm auf das Haar, ich meine das Gemüt. Er gilt mir als guter Freund. Und die zu Haus? Es weht ein wenig Wehmut mit bei dem Gedanken an die Heimat. Würden sie erkennen, wie er ist, sie hätten viel Erleichterung. Doch die besten Römer werden fortgekrault. Leider, sieh, Nikodemus, der Herr hatte gute Freunde, oft mehr Römer als beim Volk. Nun versteh ich das, er, Gott Jesu, gehörte keinem Volke an, auch wenn er sich zu einem höchsten Zweck bei uns gebären ließ. Abraham, der Patriarch, als Melchisedek an der Grotte ihm begegnete und Brot und Wein aus dem Verborgenen brachte, hatte damals schon das wahre Bild erkannt. Ohne Vater, ohne Mutter, in Klammer Matthäus 12, 48. Ohne Anfang einer Kreatur, König von Salem, in Klammer 1. Mose 14, 18. Das bezieht sich ganz auf Jesu und wird noch enthüllt, dass er der Melchisedek selber war, in Klammer Hebräer 7, 1 bis 3. Wirklich? Nachträglich geht Nikodemus noch ein Schauer übers Herz. Denkt er daran, wie gütig Jesu mit ihm sprach, als er ihn bei Nacht besuchte, in Klammer Johannes Kapitel 3. Johannes nickt, sein Auge glänzt in weite Ferne, solche, die es auf der Welt nicht gibt. Nikodemus sieht den Strahl und denkt, er ist ein Seher Gottes. Zwei Küstenboote laufen aus. Im Hafen musste einiges verbessert werden, da sind Galeeren einzuschleusen. Und Fischer kommen freudig hergerannt. Die Juden dürfen in den Hafen kommen, um die Freunde zu begrüßen. Man staunt, als eine Frau an Deck erscheint. Nun ja, Römerinnen haben auch schon Reisen auf dem Schiff gemacht. Zu einer Verbannungsinsel aber nie. Dort haben sie auch nichts zu suchen. Weniger mit den Augen als mit dem Herzen sieht Johannes es zuerst, wer sie ist. Maria! Maria! Sie hört den Ruf und winkt mit einem Tuch. Wer ist es denn? Fragt der Hauptmann. Die Mutter Jesu, von dem ich dir berichtete. Was will sie hier? Das weiß ich nicht. Mich sollte es nicht wundern, wenn auch sie in Schutzhaft steht. Ich bitte dich, doch keine Frau! Du kennst den Oberteil der Jude nicht, der die Macht besitzt. Und glaube mir, die Macht des Wortes kann viel schärfer sein als die des Schwertes. In Klammer Hebräer 4, 12. Wer weiß, was geschehen ist? Hier kann ich keine Frau gebrauchen, sie muss bei Insulanern wohnen. Es wird sich finden, sagt Nikodemus, der sich auf Maria freut. Sie wird wohl kaum für immer bleiben, das ist nichts für solche zarte Frau, wie sie es ist. Die Galeere legt indessen an. Breite Planken werden vorgeschoben und zuerst betritt Cornelius das Land mit Maria, die er sorglich stützt. Mein Sohn! Meine Mutter! Ein zweifacher Schrei. der den rauen Männern in die Seele fährt, jene Worte, die der Herr vom Kreuz herab zu beiden sprach. Sogar dem Hauptmann blendet eine Sonne, unterschlägt er für sich selbst das kleine Auge nass. Die Ruderer dürfen auch ans Land. Sie fallen vor Maria nieder mit ehrfürchtig erhobenen Händen. Steht auf, ihr Lieben, sagt sie sanft. Wir beugen bloß vor Gott das Knie, zu ihm erheben wir die Hände, ihn allein beten wir in Demut an. Und so verständlich, dass die Armen, die nichts anderes besitzen als ihren Lendenschutz, im Anblick dieser reinen Frau, die wie ein Mädchen wirkt, andächtig niedersinken. Einer wagt zu sagen, der Hebräisch kann. Knien wir vor dir, so vor Gott, der dich ausersehen hat, ihn wie ein Kind zu tragen. Du bist. Nein, lieber Bruder. Maria legt dem Sklaven eine Hand auf das gebeugte Haupt. Sprich nicht aus, was du dir denkst. Ich bin ein Mensch wie du. Mir gebührt kein Lob und keine Ehre. Das gilt dem Höchsten, unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch ich beuge mich vor ihm. Liebt und ehret ihn aus ganzem Herzen. Und ihr tut recht, solang ihr lebt. Diese Worte gehen auf der Insel um. Und Johannes hat es später leicht, die Leute zu bekehren. Ein Weib drängt sich herzu. Willst du mit mir kommen? Dein Sohn? Sie kennt nicht den Zusammenhang und dachte nur, eine junge Mutter und solch ein alter Sohn. Johannes wirkt ja älter, als er ist, was aus seiner Himmelsreife kommt. Die Frau fragt aber nicht danach. Wie der Tribun bestimmt, dankt Maria herzlich. Ja, gehe mit, sagt der Römer. Ruhe dich erst aus, ich lasse dich dann holen. Ärgerlich ist er, als er von der Kontrolle hört. Er hat keine Angst, in Rom umzufallen, zudem braucht er nur vom Dienst zurückzutreten. Wir besprechen das. Erstmal bin ich froh, wie gut wir hergekommen sind. Freudig begrüßt er Joannes und Nikodemus. Man feiert ein paar kleine Feste, weil der Gute wieder kam.